ist mir jetzt eine große Freude, Ihnen einen Psychiatrieerfahrenen vorstellen zu dürfen, der über seinen Umgang mit der Psychose und den Umgang anderer in 10 Jahren berichten wird. Mirko Olosciak-Rams, korrekt? Ja, Mitglied des Bundesvorstands der Psychiatrieerfahrenen, auch im Bereich Gemeindepsychiatrie generell aktiv, wird über seine Erfahrungen und sein Resümee und seine Perspektive uns bereichern.
Ich habe einen Traum, Umgang mit Psychosen in 10 Jahren, das heißt eine Vision. Ich möchte versuchen, dass ich mich heute mal nicht daran abarbeite, wie schlimm alles ist und wie schlimm alles war und was ich alles Schreckliches erfahren habe oder miterlebt habe, weil das ist gruselig und es passiert auch immer noch sehr, sehr viel Gruseliges heutzutage. Aber wie gesagt, das wissen wir alle oder wenn wir es wissen wollen, dann ist es kein Kunststück, da mal hinzuschauen und sich das wirklich mal anzuschauen, was alles passiert. Umgang mit Psychosen in 10 Jahren. Also, ich vermeide für mich immer das Wort Psychose. Ich benutze es im Zusammenhang mit irgendwelchen Diskussionen, mit Psychiatern, mit Professionellen, wie auch immer, damit man was hat, worüber man sprechen kann. Ich finde auch viel besser, wenn in 10 Jahren es nicht mehr so weit kommt, dass der Arzt sagt, Sie haben eine Psychose. Natürlich haben wir gehört, das ist identitätsstiftend und. Es kann Antworten geben auf Fragen, die man hat oder. Aber vielleicht wird in 10 Jahren davon gesprochen, das ist ein Zustand, der jetzt sich ganz schön schrecklich anfühlt, vielleicht, oder der so ungewöhnlich ist, dass wir, oder ein Zustand, der so weit in den Bereich des Unaussprechlichen geht, dass wir, und so weiter. Wir nennen es Psychose, um einen Begriff dafür haben, aber wir wissen ja gar nicht, was in Ihnen vorgeht. Sagen Sie doch mal, was dort passiert. Was würden Sie dazu sagen? Was ist denn da gerade, wenn es überhaupt im Moment ein Zwiegespräch geben kann? Wenn man mit den Verwandten, mit den Angehörigen, mit dem Umfeld spricht, dann einfach fragen, okay, was erleben Sie da? Gut, wir nennen es Psychose, wir wissen aber eigentlich nicht, was das ist. Weil Psychosen sind nicht gleich. Psychosen haben ganz unterschiedliche Ursachen. Also wenn ich jetzt Stimmen höre und komische Ideen habe, kann das daran liegen, dass ich ein Malaria-Medikament genommen habe und einfach dieses Medikament komisch wirkt oder dass mir jemand Stechapfel in den Tee getan hat oder. Also es kann an Substanzen liegen, die mir zugeführt wurden. Es kann sein, dass irgendwelche entzündlichen Vorgänge in meinem Körper stattfinden, die Nebenwirkungen aufs Hirn haben. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass es einfach wirklich eine spirituelle Krise ist, eine mystische Erfahrung, eine Erfahrung von Welten, die wir sonst nicht wahrnehmen. Ich meine, wir haben nur ein begrenztes Wahrnehmungsvermögen für Schall, wir haben auch für Radiation, für Strahlung haben wir keine Antennen und ich denke, da gibt es vieles zwischen Himmel und Erde, für das unsere Antennen nicht wirklich ausgeprägt sind. Oder wir haben manche Leute, die vielleicht feinere Antennen für manches haben oder wir haben manchmal Situationen, wo Sachen, die alle von uns eigentlich immer wahrnehmen, aber wegfiltern, wo dann diese Filter plötzlich durchlässig geworden sind. Also Psychosen können ganz, ganz viele Hintergründe haben. Und das kann ich als Angehöriger nicht sehen, woher das kommt. Und da kann ich eigentlich nur denjenigen fragen oder mir anschauen, wie das entstanden ist. Also es ist meistens nicht eine einzige Ursache, die in eine Psychose führt. Also zumindest habe ich das so erlebt und habe es von vielen anderen Menschen so erlebt, dass da meistens ganz, ganz viele Sachen zusammenkommen. Also zu der ganzen Scheiße, die ich in meiner Kindheit erlebt habe, kam dann noch ganz akut irgendwie eine Verliebtheit und ein unglücklicher, also da gibt es viele, viele Einzelgeschichten und es ist meistens nicht der eine Grund. Und es kommen viele Dinge zusammen und es geht jetzt erstmal darum, einen Raum zu schaffen, diese ganzen Sachen, die da entstehen, auch zu verarbeiten, einen Raum zu schaffen, irgendwie überhaupt da mit dem, was da auf einen einströmt oder aus einem rausströmt, irgendwie klarzukommen. Eine Psychose ist kein Beinbruch, hat mir mal ein Psychiater gesagt oder geschrieben in der Konversation. Er meinte, einen Beinbruch kann man nicht mit gut Zureden behandeln. Ja, aber eine Psychose ist auch kein Beinbruch. Also so, da ist nichts, was wirklich kaputt ist. Das ist einfach nur eine Verschiebung von Wahrnehmung, irgendwie eine Öffnung von Grenzen, ein anderer Zustand. Also ich spreche gern von einem anderen Zustand oder von, ja, wie gesagt, man kann seine eigenen Wörter finden, ich möchte auch gar nicht viel vorgeben. Das, was wir Psychose nennen, bei der Medizin angesiedelt ist, das hat historische Gründe, keine wissenschaftlichen. Das könnte genauso gut bei der Theologie oder bei der Philosophie angesiedelt sein. Und wenn ich mir einen sinnvollen Umgang mit Psychose vorstelle, spielen die Psychiater wahrscheinlich nicht die Hauptrolle. Ich sage nicht, sie spielen keine Rolle. Es ist durchaus wichtig, dass ich jemanden finde, der mir vielleicht was verschreiben kann zum Runterfahren. Wenn ich eine Woche lang nicht geschlafen habe, ist das vielleicht sehr hilfreich, dass da irgendjemand ist, der mir eine Substanz anbieten kann. Ich möchte nicht ans Bett gefesselt werden und so eine Substanz aufgezwungen bekommen, aber es ist mein Weg, dass ich sage, ich will es ganz ohne schaffen, aber wenn die Möglichkeit da ist, was zu bekommen in der Situation und ich nicht die Angst haben muss, dass ich gefoltert werde, und ans Bett fesseln ist Foltern und Zwangsmedikation ist Folter, also wenn ich diese Angst nicht haben muss, dann wäre viel anderes an Hilfe und Unterstützung vielleicht auch möglich. Genau so. Ich spreche nicht von Psychose, ich verwende jetzt lieber das Wort Krise. Das Wort Krise ist auch ein Hilfswort, aber das geht über den Bereich Psychose hinaus. Aber es gibt auch Krisen, die dann in Psychosen führen. Und wenn man Krisen rechtzeitig angeht, ist die Psychose vielleicht auch gar nicht nötig. Wir haben heute und gestern immer wieder gehört, Obdachlosigkeit, wir haben immer wieder gehört, schlimme Erlebnisse und vieles davon, also Kindheitserlebnisse mal, können wir nicht viel machen, wie Menschen miteinander umgehen, aber dass wir keinen Wohnraum zur Verfügung stellen als Gesellschaft, dass wir keine Orte zur Verfügung stellen, wo man sein kann, egal ob ich Diagnose habe oder nicht, egal ob ich, also wo ich sein kann, wo ich essen kann, wo ich die Möglichkeit habe, mich zu duschen, die Wäsche zu waschen und so weiter und so fort. Also einfach, dass wir die grundlegenden Bedürfnisse, dass wir die erfüllen können, dass unsere gesellschaftliche Aufgabe nicht in erster Linie Autobahn bauen ist. Das kommt, denke ich mal, nachrangig. Das ist auch wichtig, dass die Leute 180 fahren können. Ja, vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es auch sinnvoller, nicht 180 zu fahren, weil ich verbrauche das Doppelte an Sprit, wenn ich 180 fahre, wie wenn ich 120 fahre. Aber und stoße auch das doppelte Kohlendioxid aus. Aber wie gesagt, unsere Gesellschaft sollten wir wirklich in Verantwortung nehmen. Den Mensch in den Mittelpunkt stellen. Also so, ich meine, da ist die Psychiatrie, sagt, okay, wir haben jetzt hier jemanden, der ist gescheitert an allen möglichen Sachen. Und den versuchen wir wieder gerade zu biegen und können ihn dann bestenfalls wieder in Obdachlosigkeit raus entlassen, weil es immer noch keinen bezahlbaren Wohnraum für den gibt, weil es immer noch keine Orte gibt. Und wir haben von Grenzen gehört gestern. Und für mich war es ganz wichtig, dass ich eine Tür hatte, die ich zumachen kann. Und ich hatte das Glück, einen Bauwagen zu haben in der Zeit, in der ich keine Miete leisten konnte. Ich hatte einen Bauwagen an der East Side Gallery. Da ist heute so zwischen der Mauer und der Spree. Und ich konnte die Tür zumachen. Es konnten Leute bei mir anklopfen. Und ich konnte mich entscheiden, ob ich die Tür aufmache oder zulasse. Und ich war froh, dass es Leute gab, die geschaut haben, wie es mir geht, die geklopft haben und die respektiert haben, dass ich mich nicht gemeldet habe, mich unsichtbar gemacht habe und getan habe, als gäbe es mich nicht. Und wenn ich dann doch mal die Tür aufgemacht habe, dann stand da ein Topf mit Essen vor der Tür. Und sowas nenne ich Unterstützung und sowas nenne ich ja, einen hilfreichen Umgang. Es gibt einen Spruch, das ist der Titel einer Broschüre aus Amerika vom Icarus-Projekt, Friends are the best medicine. Freunde sind die beste Medizin. Also das ist auch wieder das soziale Umfeld. Und Freunde, das Umfeld, die Verwandten sind oftmals überfordert. Wenn jetzt jemand entweder langsam immer schräger wird oder plötzlich ganz anders ist, denke ich mal, geht es ganz, ganz arg darum, den Leuten drumherum eine Angst zu nehmen. Also so, das sind die Leute, die Unterstützung brauchen. Das sind die Leute, die eine Anlaufstelle brauchen und jemanden nicht, das ist die und die Krankheit, wir haben die Lösung, weil das hilft denen nicht. Das verschiebt das nur nach hinten und da denke ich mal, man sollte den Leuten auch die Angst vor Psychose nehmen. Psychose geht vorbei, nicht zwangsläufig, aber in 2/3 der Fälle ist das nach einer Weile wieder rum. Und wir wissen nicht, ob nicht mit einer anderen Umgehensweise auch das andere Drittel nochmal anders verlaufen würde. Das können wir probieren, aber wir wissen statistisch, so und so viele gibt es von der und der Sorte, aber im Einzelfall können wir das nicht sehen. Da gibt's, im Einzelfall gibt es keinen einzigen Prädiktor. Da kommt es dann darauf an, dass jemand erstmal durch den Tag kommt, durch die Nacht kommt, dass ich Wege finde, mich heute nicht aufzuhängen, wenn es suizidal ist. Oder dass ich irgendwie schaue, dass es irgendwie nicht so unerträglich wird, dass irgendwie alle Klappen zugehen und ich nur noch in der Ecke sitze tagelang. Und da hilft es mir, wenn Menschen um mich rum sind und mich wahrnehmen, nicht mir helfen wollen oder einfach nur da sind. Einfach nur da sind und wenn ich von denen was will, kann ich auf die zukommen. Oder eben wenn ich was zu essen brauche, sollte einfach was zu essen da sein, irgendwo für mich erreichbar. Und es sollte die Möglichkeit geben, dass ich irgendwo schlafen kann, wenn ich irgendwie in so einem unhaltbaren Zustand lebe, wie man ihn gesehen hat, wäre es sinnvoll, wenn es irgendwo ein Bett gibt. Und in Freiburg, wo ich lebe zurzeit, wir haben da eine Anlaufstelle für Obdachlose. Da ist auch der Anteil der sogenannten psychisch Kranken sehr, sehr hoch. Die sind dort lieber als woanders, weil sie können dort einfach sein. Sie können dort übernachten, die Tür zumachen, müssen, glaube ich, den Tag unterwegs sein, wie auch immer, aber es fragt sie keiner, was sie machen oder was sie wollen. Es ist keiner da, der sie therapieren will und so weiter und so fort. Ich denke, man sollte auch dort jemanden haben, der ansprechbar ist. Also wir sollten Peer-Berater nicht nur in der Psychiatrie haben, wir sollten die an vielen Orten haben und nicht um in Behandlung zu führen, sondern einfach um gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Ja, Sprache, also habe ich ja immer wieder darauf hingewiesen, mir ist es wichtig, dass wir nicht von den Menschen mit psychischen Erkrankungen sprechen, dass wir, wenn überhaupt, vielleicht von den Menschen mit psychiatrischer Diagnose sprechen, das ist was, was ihm übergestülpt wurde, aber das bezeichnet nicht diesen Menschen, es ist keine Eigenschaft, psychisch krank zu sein oder nichts, was mich als Persönlichkeit bestimmt. Das ist eine Zeit in meinem Leben vielleicht und nur ein Teil der Menschen ist wirklich in der schrecklichen Situation, nur krank zu sein. Die meisten sind auf diesem Kontinuum, das für mich nicht in rechts, links, sondern mehrdimensional aufgeteilt ist. Also es gibt krank und gesund, verrückt und normal, es gibt aktiv und zurückgezogen und es gibt ganz, ganz, ganz viele Sachen und ich würde das gar nicht mehr mit pathologisierenden Worten bezeichnen. Also Benennung ist wichtig. Ich sagte schon, ich spreche nicht von Krise, nicht von Psychose, ich rede von Ausnahmezustand, von Krise, von Verrücktsein. Und ich plädiere dafür, dass man jeweils die eigenen Worte findet. Nicht für den gesamten Zustand, vielleicht auch nur für die Situation jetzt. Und natürlich ist es für mich auch hilfreich zu sagen, das ist ein Zustand, an dem bin ich anders, als ich vorher war und anders, als ich jetzt bin. Und ich habe da Sachen gemacht, die würde ich sonst nie tun. Aber Krise heißt auch Chance, wenn man dieses chinesische Zeichen mal wieder zitieren mag. Und für mich waren die Psychosen, also vor allem diese Psychosen, die ich verwende das Wort schon wieder, aber also für mich waren diese Zeiten ein Durcheinanderwürfeln meiner Existenz. Also ich habe das, als ich das nicht behandelt hatte, also die letzten beiden Male, bin ich da rausgegangen und habe wirklich was gelernt gehabt. Ich bin reingekommen in einer Situation, die für mich unhaltbar geworden war. Also das waren unterschiedliche Situationen in unterschiedlichen Zeiten, aber ich hatte mein Päckchen oder mein großes Paket aus meiner Vergangenheit mit mir rumzuschleppen. Ich hatte dann Situationen, ich verliebe mich und die Frau ist nach 5 Tagen im Flieger und auf der anderen Seite der Halbkugel. Ich habe ein Umfeld, das nicht ganz förderlich ist. Ich habe irgendwie keine Beschäftigung, die wirklich Sinn macht oder die den Sinn verloren hat. Und es kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen, die mir einfach zeigen, so wie jetzt geht es nicht weiter. Das ist vielleicht gar nicht bewusst gewesen im Moment, aber in dem Moment war es einfach auch so, das war eine Situation, ohne dass ich eine Lösung gesehen habe. Und ich bin verrückt geworden. Und ich habe Sachen gemacht, die ich nie machen würde, habe Sachen gedacht, die ich sonst nicht denke und. Und ich habe einen Haufen Mist gebaut. Ich bin einigen Leuten wirklich ganz, ganz böse auf die Nerven gegangen. Aber ich hatte das Glück, dass es Leute gab, die mich ausgehalten haben. Es gab Leute, die haben ausgehalten, mich so zu sehen, wie ich bin, mit allem Leid. Also ich möchte das nicht schönreden, das war nicht nur lustig. Es gab lustige Zeiten, es gab wirklich intensive Zeiten mit sehr viel Kraft und Energie, aber es gab auch wirklich Zeiten, da war ich in einer dieser vielen Höllen, die es irgendwie hier auch noch gibt. Oder in mehreren davon. Aber ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, eben von Unterstützung, von Menschen, die da waren, von Menschen, die die Tür offen hatten, wo ich hinkommen konnte. Und ich war in einem archaischen Zustand, also mein und dein war irgendwie nicht mehr relevant. Die Sachen waren da und haben mich vielleicht in einer Situation angesprochen. Und wenn das ein teurer Fotoapparat war, dann ist das für den, den ich, also für denjenigen Besitzer, dann dessen Fotoapparat ich mitgenommen habe, weil ich gerade gedacht habe, der liegt hier für mich und ich habe jetzt eine Aufgabe mit dem. Und dann bin ich rumgegangen, habe Fotos gemacht und dann war der Fotoapparat irgendwo in einem Keller. Und als ich das nächste Mal die Leute aus dieser Wohngemeinschaft getroffen habe, bin ich auf diesen Fotoapparat angesprochen worden und ich habe das Glück gehabt, mich noch zu erinnern, wo er liegt. 2 Wochen später hätte ich es vielleicht nicht mehr gewusst, aber das war noch relativ zeitnah. Und das waren Menschen, die waren sehr authentisch, die haben mich zurückgehalten, mir zu sagen, Mirko, du baust Scheiße, das geht so nicht, das und das geht nicht. Aber die waren auch sehr klar in dem, was wirklich nicht geht, nämlich das, was für sie nicht geht. Wenn ich meine zerschundenen Füße, weil ich im Februar barfuß durch Berlin laufe, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, als ich die zur Heilung in den Komposteimer gesteckt habe, weil ich mir Heilkräfte aus diesem Kompost versprochen habe. Das war für die Medizinstudentin, die in dieser WG gewohnt hat, sehr, sehr gruselig. Also das war für die nicht auszuhalten. Aber es war trotzdem, meine Füße sind noch dran. Da ist alles ist verheilt und alles ist gut und ich habe keine komischen Krankheiten bekommen. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass es Menschen gab, die ausgehalten haben, dass ich verrückt war. Und ja, also wie gesagt, es ist wichtig, dass es die eigenen Worte gibt. Es ist wichtig, dass eine Umgebung da ist, ein Umfeld, die nicht noch mehr Panik macht oder nicht noch mehr Verrücktsein mit reinbringt, sondern eigentlich eine Umgebung der Normalität, also so. Obwohl ich verrückt bin, ist das Beste für mich, wenn die Leute mit mir normal umgehen. Also, dass sie mich immer noch ernst nehmen, nicht als den armen Kranken oder bezeichnen, sondern ich bin eine Person und klar, das Verständnis, dass ich vielleicht manches gerade anders begreife oder sowas im Hinterkopf, aber mich trotzdem immer noch als vollwertigen Menschen behandeln. Ganz wichtig. Bei meiner ersten unbehandelten Krise, da bin ich an dem Punkt rausgekommen aus der Krise, als ich alle Leute verloren hatte, die noch versucht haben, mir zu helfen. Also es gab Menschen, die haben gesehen, irgendwie da läuft was nicht. Und ich war vorher ja auch schon über den Zaun geklettert. Es war ganz klar, dass ich nicht mehr behandelt werden möchte. Das haben die Leute respektiert, teilweise. Also sie haben mir keine Behandlung aufgezwungen, sie haben keine Telefonnummer angerufen, aber sie wollten doch, dass ich dann mit ihnen irgendwo hingehe oder wollten mir helfen, Gelder zu beantragen beim Sozialamt oder. Und irgendwie, ich habe das, einerseits wusste ich, dass ich Hilfe brauche, andererseits habe ich mir nicht in dem Sinne helfen lassen, weil die haben mir irgendwas übergestülpt, was nicht meins war. Und irgendwann hatten die alle die Schnauze voll. Und mir wurde klar, also jetzt rückblickend betrachtet, war mir irgendwann klar, relativ bald, dass ich niemanden mehr habe, wo ich um Hilfe bitten kann. Weil Psychiatrie war für mich tabu. Die Leute, die mir noch helfen wollten, die hatten die Schnauze voll, haben mir das auch deutlich gesagt. Irrenoffensive, da konnte ich sein, aber das war klar, die wollen mir nicht helfen. Da kann ich sein, wie ich bin. Und es hat keine 2 Wochen gedauert, bis ich wieder handlungsfähig, klar und aktiv war. Also, das ist kurz zusammengefasst, da sind viele Sachen noch passiert. Also da kann ich eine ganze Stunde drüber reden, allein über diese eine Episode. Genau. Was ganz wichtig ist, Unterstützung und Begleitung, wo ich gegenüber Hilfe immer klar abgrenze. Also Unterstützung und Hilfe sind 2 verschiedene Sachen für mich. Begleitung, dabei sein, da sein, das hat Lorin Moscher in der Soteria schon eingeführt, dass das nicht unbedingt professionelle Leute sein müssen, das müssen keine Leute sein, die in irgendeinem therapeutischen Auftrag unterwegs sind. Das sind Leute, die einfach aushalten, da zu sein, die respektvoll da sind, die bereit sind, irgendwie einfach ganz normale Sachen zu machen. In Windhorst geht es dann auch darum, die machen einfach im Haushalt, die kochen was und so weiter und so fort und essen was. Und wenn ich mitessen möchte, kann ich mitessen. Aber es sagt keiner hier, iss doch, das ist gut für dich. Ne? Alles das bringt es nur noch weiter ins Rotieren. Vertrauen, Zuversicht ist ganz wichtig. Einfach, wenn ich dem anderen zutraue, du schaffst das schon und diese Haltung irgendwie auch überbringe, passiert schon was ganz anderes, als wenn ich irgendwie die ganze Zeit, oh, was passiert jetzt und das ist ganz schrecklich. Und also da sind eine Frage der Haltung, ist das. Also ich kann, wenn ich in eine Begleitung dann reingehe, also ich habe auch Erfahrung als Krisenbegleiter später gemacht und ich kann einfach dann nochmal schauen, okay, ich kann mich in einen Zustand von Zuversicht, von Gelassenheit oder wie auch immer, kann ich mich reinversetzen, bevor ich durch diese Tür gehe. Ich kann an den imaginären Haken Sachen aufhängen und draußen lassen, die jetzt da nichts drinnen zu suchen haben. Ich mich als Person nehme ich mit, klar. Weil sonst wäre ich ja niemand, der ansprechbar wäre. Genau. Umgang mit 10, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben?
Eine Minute.
Eine Minute, okay. Gut. Also so das, was man machen könnte, offener Dialog, da wird später noch Volkmar was dazu sagen. Persönlicher Ombuds, dazu kann man was lesen in dem lesenswerten Dokumentationsband von dem Kongress auf der Suche nach dem Rosengarten, der ist auf weglaufhaus.de. Also der persönliche Ombud ist eine gute Sache. Was ich noch kurz sagen wollte, neben Begleitung dabei sein, sichere Räume, Unterstützung für Angehörige, alles ist nötig. Substanzen. Wir müssen uns einfach von dieser Kriminalisierungs- und Zwangspolitik verabschieden. Also wir sollten aufgeklärten Umgang mit Substanzen pflegen, illegale Drogen nicht verteufeln, die Verschreibungsdrogen nicht verherrlichen, sondern sagen, okay, das sind Möglichkeiten. Wenn du das nimmst, dann schadet das. Und Gras oder Cannabis kann wirklich heftige Sachen auslösen, aber das meiste Gras ist eigentlich relativ harmlos. Superskunk und solche Sachen, die sind wirklich gefährlich. Und darüber können wir reden, wenn das Zeug nicht mehr verteufelt ist und nicht mehr kriminalisiert ist. Dann kann man sagen, okay, es gibt auch ein Gras, das hat irgendwie einen höheren Cannabidiol-Anteil und einen geringeren THC-Anteil. Das ist vielleicht für dich sogar heilsam. Oder. Also, aber da müssen wir einfach weg von den bisherigen Schubladen und wir könnten einfach Genesung neu denken. Und ich freue mich auf eure Fragen. Applaus